selbstgebauten Luftballon über die Grenze geflohen sind. Einfach um frei zu sein. Und wir haben uns angeschaut, wie im Galaterbrief gerade in diesem Kapitel 5 das Thema Freiheit in ganz besonderer Weise betont wird und dass der Galaterbrief eines der wichtigsten Zeugnisse der christlichen Freiheit ist. Und ich habe euch motiviert, einen Vers in Erinnerung zu behalten. Das war Galater 5,1, genau. Und da steht: Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Knechtschaft. Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Ich habe ein Bild gebraucht, um das zum Ausdruck zu bringen, wie in uns eigentlich immer wieder zwei Mächte ringen und um Kraft, um unsere Aufmerksamkeit ringen und Kraft in uns entfalten. Und das war dieses Bild von einem Schiffbrüchigen, der alleine auf hoher See in dem Boot treibt und der immer in der Gefahr steht, vor lauter Durst das Salzwasser zu trinken. Und wie das für ihn die Gefahr bedeutet, nachher immer mehr trinken zu müssen. Und so ist das, wenn wir versuchen, uns selbst Wert geben zu wollen. Dann ist das wie Salzwasser trinken. Das lässt einen Durst in uns entstehen, der nicht zur Ruhe kommt, der immer größer wird. Aber durch Christus haben wir, und ich erweitere jetzt das Bild so ein Stück, wir haben das Rettungsseil schon in der Hand. Und wir können das sogar schon spüren, ganz oft spüren, auch wenn wir manchmal nicht glauben, dass wir es tatsächlich festhalten können. Paulus hat erlebt, er ist frei davon, sich selbst Wert geben zu müssen. Er hat erlebt, er muss sich nicht Freiheit verdienen, sondern darf sich Freiheit schenken lassen. Und er hat verstanden, ich bin geliebt und deshalb kann ich mit meinem Leben anderen dienen und nicht diese andere Reihenfolge, ich diene und deshalb werde ich geliebt. Das zu dienen und deshalb geliebt sein zu wollen, ist ein Leben in Gefangenschaft. Zu wissen, ich bin schon geliebt und ich habe einen Wert, weil Gott ihn mir gibt, macht mich frei, anderen zu dienen. Aber es fällt uns Menschen sehr schwer, das zu glauben und das wirklich ernst zu nehmen. Und das ist das Paradoxe. Und deswegen fallen wir immer wieder darauf rein. Und das beschreibt Paulus, wenn er von dem alten und dem neuen Mensch spricht. Wir fallen immer wieder darauf rein, dass wir denken, wir müssten von diesem Salzwasser probieren. Der alte Mensch in uns sagt, trink doch einen Schluck. Mach's doch. Und der neue Mensch in uns sagt, nicht. Und darum wird es heute gehen, lass es sein, hör auf damit. Er sagt vielmehr, lebe als Geretteter. Kümmere dich nicht mehr um deinen Durst. Lebe in Freiheit. Und heute wird es darum gehen, wie ein Leben in Freiheit aussieht. Nämlich, dass das nicht eine Freiheit von etwas ist, sondern eine Freiheit für. Ich bin Professor Hans-Joachim Eckstein, Neutestamentler aus Tübingen, jetzt im Ruhestand, sehr dankbar. Er hat zufälligerweise, ich habe das dank meiner Schwiegermutter entdeckt, genau über Galater 5,1 auch eine Predigt gehalten vor einiger Zeit. Und meine Schwiegermutter hatte die CD von der Predigt mitgenommen und hat sie mir nach dem Gottesdienst letzte Woche gegeben. Ich habe mich gefragt, hat das was zu bedeuten? Also vielleicht sollten wir da nochmal reden. Wie viel fällt das jetzt gerade erst auf? Tatsächlich, er hat dieses Freiheit von und Freiheit für formuliert in seiner Predigt. Und darauf möchte ich gerne heute zurückgreifen, denn es beschreibt es sehr gut, wie ein Leben in Freiheit aussieht. Drei Punkte, klassisch in der Predigt. Erster Punkt, Leben in Freiheit als Angewiesener. Das mag paradox sich anhören und ich hoffe, es tut es auch. Aber Leben als Angewiesener ist tatsächlich ein Leben in Freiheit. Warum? Nur noch mal zur Klarstellung. Wir leben noch nicht im Paradies. Wir sind gerettet, also aus der Seenot im Grunde, aber wir empfinden es noch nicht so. Wir haben das Rettungsseil in der Hand und wir haben es ergriffen, aber irgendwie können wir es nicht glauben, dass das jetzt wirklich die Rettung sein soll. Ich weiß nicht, wer von euch, wir als Familie lieben diese Filmreihe Fluch der Karibik. Und vielleicht hat jemand von euch den dritten Teil, so wie wir, mehrfach gesehen und erinnert sich am relativ zu Anfang an eine Szene, die das relativ gut visualisiert, beschreibt bildlich, was ich damit meine, dass wir das Seil schon in der Hand haben und es bei uns im Boot liegt, wir aber nicht wirklich glauben. Kapitän Jack Sparrow, kurzer Insider für alle, die es kennen, ansonsten keine Sorge, ihr seid nachher alle gleich wieder in der Predigt drin, es geht nicht nur um Fluch der Karibik heute. Jack Sparrow und seine Mannschaft befinden sich im dritten Teil mit ihrem Schiff in einer Zwischenwelt von Leben und Tod. Das ist ein Pirat, der mit seiner Mannschaft, sehr unkonventioneller Typ in diesem Film, aber er landet in einer Zwischenwelt von Leben und Tod. Und dort begegnet einer der Hauptpersonen, Elizabeth, ich bin froh, dass ich das traditionell Englisch ausgesprochen habe. Ich genieße Kopfnicken bei allen Anglophilen. Also Elizabeth sieht ihren Vater. Stellt euch die Szene so vor, ein großes Schiff mit Piraten, die segeln oder fahren wieder Richtung Leben. Und in entgegengesetzter Richtung kommen ganz viele kleine einzelne Boote mit Menschen, die gestorben sind und die treiben Richtung Tod. Und Elizabeth steht auf dem Schiff und sieht, wie ihr Vater in einer kleinen Nussschale an ihr vorbeifährt. Und sie kann mit ihm reden. Und sie ruft ihm zu, was machst du hier? Und sie nimmt das nächstliegende Seil und schmeißt es über Bord zu ihm hin und es landet in dem Boot und er muss nur zupacken. Und er hat die Chance, auf das Boot des Lebens wieder zurückzukommen. Und er macht es nicht. Das Seil gleitet aus dem Boot heraus und als Zuschauer möchte man förmlich es mitgreifen und ihm zurufen, jetzt greif doch dieses Seil. Und er tut es nicht. Und als ich in der Vorbereitung auf die Predigt darüber nachgedacht, dass uns das Seil zugeworfen ist und dass wir es ergreifen müssen und dass das die Rettung bedeutet, und dass wir dann tatsächlich schon gerettet sind, nichts anderes mehr tun müssen. Aber dass wir es oft wieder fallen lassen und in der Gefahr stehen, dass es dann aus dem Boot rausrutscht und wir unseren eigenen Lebensweg weitergehen. Das ist dieser Kampf, den Paulus hier beschreibt. Dieser Kampf des Fleisches oder wie es übersetzt ist hier, der irdischen Gesinnung. Also das, was in uns steckt und was in uns Antriebskraft ist und dem Geist auf der anderen Seite. In diesen 13 Versen sind die Worte irdische Gesinnung, Fleisch im Griechischen und Pneuma, Geist, beide 6-mal genannt. Und ich fand, das war ein starkes Bild dafür, dass es hier tatsächlich um ein Ringen geht. Ein Ringen darum, dass wir die Freiheit nicht ergreifen, oder noch ein zweites, und das ist noch schlimmer, und das beschreibt Paulus hier, dass wir die Freiheit benutzen, um unsere inneren Antriebskräfte zu rechtfertigen. Er sagt in Vers 13, Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen, allerdings nicht zu einer Freiheit, die nur den Vorwand liefert für eure irdische Gesinnung. Es gibt eine ganz große Gefahr, nämlich, dass wir die Freiheit nutzen, um zu rechtfertigen, was vor Gott falsch ist. Und wir haben die Freiheit nicht verstanden, wenn wir sie nur dazu gebrauchen, uns selbst wieder zu rechtfertigen und unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Der Mensch ist ein schlaues Untier. Es gelingt ihm und es gelingt uns immer wieder, aus der Fratze der Sünde ein vertrautes Gesicht zu machen. Aber damit missbrauchen wir die Freiheit, wenn wir zum Beispiel sagen, das ist gar nicht so schlimm, was ich hier mache. Dass ich hier sündige, ey, das machen andere auch. Ich bin ja nicht der Einzige. Und wenn ich mit dem anderen nicht zurechtkomme, dann ist das sein Problem. Ich habe eigentlich gar kein Problem mit ihm. Das ist sein Problem, nicht meins. Das muss er mit Gott ausmachen. Ich bin für mich im Reinen. Oder wenn ich mich mit der Sünde arrangiere, wenn ich meine Schuld klein mache und so tue, als wäre sie keine mehr. Das ist doch nicht so schlimm. Oder wenn ich mich damit zufrieden gebe, mich entschuldigt zu haben. Dieses Wort ist eigentlich falsch. Ich kann mich nicht entschuldigen. Ich kann nur um Schuld, Entschuldigung bitten. Aber wie oft gehen wir hin und werfen dem anderen unsere Entschuldigung vor die Füße und sagen, entschuldige. Und damit ist das Thema für mich erledigt. Und wir gehen nicht hin und sagen, bitte entschuldige mich. Und das funktioniert. Wir kommen. So, jetzt hoffen wir, dass es gut. Es gelingt uns immer wieder, uns mit der Sünde zu arrangieren. Und das funktioniert tatsächlich. Aber es bleibt nicht wirkungslos. Das hat einen Effekt, beispielsweise auf unser Gebet. Wir fangen an, gewisse Themen auszuklammern. Wir beten nicht mehr dafür. Wir werden stumpf, wir leiden nicht mehr unter der Schuld und unter der Sünde. Wir arrangieren uns damit. Und vielleicht werden wir sogar im Inneren bitter, weil wir merken, dass die Sünde oder das Schlechte in uns nagt und Langzeitwirkung zeigt. Oder es kommt der Moment, wo uns unser schlechtes Gewissen wieder einholt und wir zu Gott kommen und unser Gebet anfangen mit: Lieber Gott, es ist wieder passiert. Bin wieder in meine eigene Falle getappt. Ich habe wieder getan, was ich nicht tun wollte. Und unsere Gebete reduzieren sich darauf, dass wir zu Gott gekrochen kommen, anstatt mit erhobenen Köpfen auf ihn zuzuschreiten. Wenn du so denkst, oder wenn jedes deiner Gebete so beginnt, dann hast du die Freiheit, die dir Gott schenken möchte, nicht verstanden. Und wenn du immer noch Angst hast, mit deiner Fehlerhaftigkeit zu Gott zu kommen, dann liegt es vielleicht daran, dass dein Bild von Gott ein falsches ist. Dass dein Bild von Gott das ist, dass er da sitzt und darauf wartet, dass du endlich einmal zu ihm kommst, ohne beichten zu müssen. Lass dich befreien von diesem Bild. Lass dich befreien von diesem Bild. Er liebt dich nicht trotz deiner Angewiesenheit. Er liebt dich wegen deiner Angewiesenheit. Er hat dich doch so geschaffen. Wenn wir in den Schöpfungsbericht reinschauen, dann sehen wir doch, dass Gott den Menschen als ein angewiesenes Geschöpf hat entstehen lassen. Aber warum denken wir dann immer wieder, dass wir ihm auf Augenhöhe begegnen müssten? Nur deshalb, weil diese alte innere Stimme in uns sagt, dass das etwas Schlechtes sei, auf ihn angewiesen zu sein. Und manchmal schleicht sich dieses Denken sogar in unsere christliche Kultur und ein bisschen sogar, so geht es mir zumindest bei diesem Lied, vielleicht war das nie gemeint, ins christliche Liedgut. Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst, heißt es in einem Lied. Ich singe da immer, ich danke dir, dass du mich kennst und deshalb liebst. Denn tatsächlich, für Gott ist das kein Trotzdem. Er kennt dich doch durch und durch und er weiß doch, wie du bist und er hat dich so geschaffen. Und er hat in dir das Potenzial geschaffen, dich weiterzuentwickeln. Frei zu werden von diesem inneren Menschen, von diesem inneren Drang, dich selbst rechtfertigen zu müssen. Und noch einmal hier dieser Gedanke, du musst verstehen, dass die Freiheit Gottes nicht dadurch wirksam wird, dass du frei von etwas wirst. Denn das Alte bleibt immer noch da, sondern dass du frei für etwas wirst. Etwas ganz Neues, was dazukommt, wenn du Jesus Christus kennenlernst. Und das dich befähigt, ein Leben zu leben in einer Freiheit, wie du es nie vorher gekannt hast. Die Freiheit besteht nicht darin, frei von Fehlern zu werden. Das passiert nur in der Ewigkeit, wenn wir das Seil nicht nur ergriffen haben, sondern eben emporgehoben sind zu ihm. Sondern, dass du frei wirst für die Liebe in dieser Welt und in dieser Zeit, in deinem Umfeld, die anders mit Fehlern umgeht und die dich nicht mehr bindet, sondern freisetzt. Ich möchte es mit dem Bild zum Ausdruck bringen. Wir denken, wir wären im Kampf gegen unsere Fehler alleine im Boxring. Und tatsächlich, wenn wir zum Glauben kommen und auf einmal merken, Mensch, da ist einer an meiner Seite, der heißt Gott und Jesus Christus, dann glauben wir, dass Gott an dem Training als Trainer am Boxring steht und immer dann, wenn wir müde werden im Kampf und zum Glück der Gong klingt und wir sitzen in der Ecke auf dem Hocker, kommt Gott zu mir in den Ring gestiegen und er verarztet meine Schnitte mit Paste. Und er fächelt mir mit dem Heiligen Geist Wind zu, und zwar jeden Sonntag. Und dann bin ich wieder fit für die nächste Runde. Und am Montag geht's weiter. Und ich denke, jetzt, wo Gott an meiner Seite ist, jetzt besiege ich dich, du meine Sünde. Jetzt kämpfe ich gegen meine Probleme und gegen mein Laster. Und das, wo ich merke, das ist nicht in Ordnung. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, weißt du, was Freiheit bedeutet? Dass du schon längst nicht mehr im Ring stehst. Denn ab Runde 2 ist Jesus an den Boxring gekommen und er hat die Seile auseinandergezogen, er hat dich aus dem Boxring geholt und ist für dich da reingestiegen. Und er hat sich von deiner Sünde zusammenschlagen lassen. Gnadenlos. Aber da warst du schon lange nicht mehr in der Arena. Da warst du schon im Krankenhaus, um denen zu helfen und zu dienen, die von ihrer Sünde vertrimmt worden sind und die nicht die Rettung in Jesus Christus erfahren haben. Merkt ihr, was das Freiheit von zu Freiheit für bedeutet? Ein neues Leben. Manchmal brauchen wir als Christen lange, um das zu verstehen, weil wir komische Bilder von Gott im Kopf haben. Und ich kam auf einer Freizeit mal mit einer jungen Frau ins Gespräch, sie war Mitte 20, hatte ihr Leben in der Gemeinde verbracht. Und es war der letzte Tag, es war kurz vor der Abreise, aber es war spürbar, dass irgendwas noch in ihr rotierte. Wir hatten am vorherigen Abend gemeinsam Abendmahl gefeiert und sie hatte nicht teilgenommen, was mich überrascht hatte, weil ich sie als so einen fröhlichen Christenmenschen erlebt hatte. Und wir warteten, der Bus sollte uns nachmittags um 3 abholen, um 11 nochmal draußen in der Sonne. Und da ging ich auf sie zu. Und ich habe sie gefragt und habe gesagt, du, wenn du nochmal über das reden möchtest, was dich davon abgehalten hat, am Abendmahl teilzunehmen, wir haben noch Zeit. Versteh es als Angebot, ich möchte dich nicht nötigen. Aber wenn es so sein sollte, nutze die Chance. Anfangs lehnte sie dankend ab. Eine Stunde später war sie da. Sie sagte, seitdem du mich angesprochen hast, habe ich keine Ruhe mehr. Und wir waren nur wenige Meter unterwegs und es brach unter Tränen aus ihr heraus. Ich weiß seit meiner Kindheit, dass Gott mich liebt. Aber irgendwie fehlt mir etwas. Mir fehlt das etwas, das diese Liebe bestätigt. Mir fehlt die Sehnsucht nach Gott, die Liebe zu anderen Menschen und zu Jesus, die ich bei anderen Menschen spüre. Und ich habe Angst davor, dass Jesus eines Tages wiederkommt und mir sagt, du bist nicht dabei. Offen und ehrlich mit sich selbst legte sie auf den Tisch, was sie seit Jahren bedrückt hatte. Und sie hat nicht mehr so getan, als wäre alles okay, sondern sie hat zur Sprache gebracht, was sie bisher verborgen hielt. 2 Stunden sind wir am Strand entlang gegangen und es war spürbar, wie sehr sie unter dem Druck litt, nicht genug für Gott und das Geschenk der Gnade und der Freiheit zu sein. Und irgendwie dachte sie, sie stünde noch im Ring. Ich habe sie dann gefragt, warum sie denkt, dass sie für Gott nicht wertvoll ist. Und ich habe ihr Mut gemacht, dieses Geschenk der Freiheit anzunehmen. So sind wir auseinandergegangen. Aber Gott hat weiter an ihr gearbeitet. Und kurz nach der Freizeit erhielt ich folgende E-Mail. Ich wollte mich einfach nur mal kurz melden bei dir und dir von meiner Entscheidung erzählen. Das Gespräch hat mir total viel gebracht und ich dachte noch lange darüber nach. Zu Hause angekommen, entschied ich mich dann ziemlich schnell, mich taufen zu lassen. Deine Frage, warum ich meinte, noch nicht gut genug zu sein, um das Geschenk einfach anzunehmen, ließ mich nicht mehr los. Und ich bat Jesus um Vergebung und entschied mich für die Taufe. Ich schwebte innerlich förmlich und war einfach nur glücklich danach. Dass ich dachte, jetzt oder nie. Ja, und in 2 Monaten ist es dann soweit. Ich bin schon völlig aufgeregt. Und so hatte sie den Boxring verlassen und ihr Leben in Freiheit begonnen. Angewiesen sein. Zu wissen, ich bin nicht vollkommen. Und ich werde es auch in dieser Welt nicht mehr. Und gleichzeitig zu wissen, dass ich in Freiheit Christus und Gott begegnen kann, weil er mich so liebt, wie ich bin. Was für ein Geschenk. Leben in Freiheit. Liebenswert, der 2. Punkt. Liebenswert. Wir leben als Christen in einer anderen Welt. Wenn du Christ geworden bist und wenn du es noch nicht bist, dann verspreche ich dir, es wird etwas passieren, wenn du Christ wirst. Du lebst in einer anderen Welt. Nämlich nicht mehr einer Welt der Leistung, sondern in einer Welt der Liebe. Hier geht es anders zu, auch wenn wir immer noch Menschen sind. Hier geht es anders zu. Um das zu verstehen, ist ein schwerer Weg erforderlich, ob du Christ bist oder nicht. Man muss tatsächlich neue Prinzipien, neue Wege lernen, miteinander umzugehen. Das geht nicht von heute auf morgen. Der alte Mensch, der bleibt immer noch in uns drin. Und der neue, der muss sich erst entfalten, der darf wachsen. Ich habe mal für eine befreundete Sozialpädagogin eine Arbeitkorrektur gelesen. Sie hat ihre Examensarbeit über Kinder geschrieben, die in Pflegefamilien groß werden. Und das Problem für viele dieser Kinder ist, dass sie ja mit gelerntem Verhalten, mit ihrer Prägung in die neue Familie hineinkommen, in der aber andere Gesetze gelten. Und für Kinder in dieser Situation ist es extrem schwierig, das neue Wertesystem zu lernen und zu begreifen. Und das führt dazu, dass sie tatsächlich ein Stück zurückfallen in Entwicklungsphasen der frühkindlichen Phase. Denn sie haben in ihrer alten Familie beispielsweise gelernt, wenn sie aus Familien kommen, in der sie Gewalt erlebt haben, dann ist Gewalt für sie nicht unbedingt reine Bestrafung gewesen, sondern es war auch immer Ausdruck von Zuwendung. Und bei manchen Familien und manchen Kindern war das der Fall, dass sie, wenn sie die Aufmerksamkeit ihrer Eltern haben wollten, sie die so lange getriezt haben, bis der Vater endlich zugeschlagen hat. Und jetzt kommt ein solches Kind mit einer solchen Prägung in eine Pflegefamilie hinein und provoziert die Eltern, bis es nicht mehr geht, und die Hand holt nicht zum Schlag aus. Das ist für die Kinder extrem schwierig. Und so passiert es durchaus, dass die Kinder wieder zurückfallen in eine andere Phase, in eine Frühphase, wo sie anfangen dann zu lernen, Vertrauen neu aufzubauen, ein neues Wertesystem zu lernen. Und das führt zum Beispiel dazu, dass 5-jährige Kinder wieder zu Bettnässern werden. Oder dass sie auf einmal sich einkuscheln auf dem Schoß der Mutter, der Pflegemutter, als wären sie ein Neugeborenes. Sie wollen förmlich in die Mutter hineinkriechen. Und lernen, was es heißt, Wärme und Vertrauen zu empfinden. Sie müssen komplett noch einmal neu die Systeme der Bestätigung, des Vertrauens lernen. Und ich habe gedacht, so ist das manchmal mit uns hier. Wir haben so viel gelernt in unserem alten Leben. Wir haben so viel gelernt, was es heißt, was Liebe ist oder was scheinbare Liebe ist. Nämlich, dass wir sie uns erarbeiten müssen durch Leistung, durch Anerkennen, durch Aussehen, durch Performance, dadurch, wie wir auftreten, welchen Eindruck wir hinterlassen, dass wir uns hervorheben von den anderen und dadurch gesehen werden, dass wir herausstechen aus der Reihe. Ich sage dir eins, Das funktioniert hier nicht. Du kannst dir Liebe nur schenken lassen. Du kannst dir Freiheit nur schenken lassen. Das ist ein völlig anderes Wertesystem und das müssen wir lernen, auch im Umgang miteinander. Und deswegen in aller Deutlichkeit, wir sind hier alle eine Gemeinschaft von Pflegekindern. Hier ist keiner, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern wir sind alles Leute, die noch auf dem Weg sind, die noch nicht verstanden haben, was es im Kern eigentlich bedeutet, dass sich die Gnade Gottes und die Freiheit im Leben voll entfaltet, sondern wir sind immer wieder in Situationen, wo wir uns das Leben auch gegenseitig schwer machen. Aber wir dürfen uns daran erinnern, gerade hier sind wir liebenswert. Und gerade hier dürfen wir andere Wege gehen, als sie in der Welt gegangen werden. Und gerade hier dürfen wir unsere Masken ablegen und müssen nicht voreinander heiliger sein als die anderen. Wenn wir das versuchen, dann versuchen wir nur wieder unser eigenes Ich stark zu machen und zu verwirklichen. Ich habe vorhin von der jungen Frau erzählt. Warum hatte sie niemanden in der Gemeinde, in der sie ihr Leben lang gewesen ist, mit dem sie darüber hatte sprechen können? Weil sie nur umgeben war von einer Gemeinschaft von Heiligen, wo alles gut und richtig war, wo man sich auf die Frage hin, wie geht es dir, immer gesagt hat, gut, und gedacht hat, scheiße. Ich habe viele Gemeinden kennengelernt, wo es unter der vermeintlich schönen Oberfläche brodelte und wo sich, wie hier in Galatien, in dieser Gemeinde, unter dem Deckmantel der Frömmigkeit Gesetzlichkeit und Härte breit gemacht hat. Wo Liebe nicht Demut und wo Gemeinschaft nicht durch Liebe und Demut geprägt war, sondern durch das, was richtig und falsch ist im Verhalten. Christen, bei denen alles gut ist, sind mir kein Vorbild. Sie sind mir suspekt. Zugegeben, nicht selten sind wir als Pastoren, auch als Mitarbeiter oder als Verantwortliche in Gemeinden oder manchmal auch einfach nur als Mitchristen mit Schuld an solchen Bildern. Weil wir ein schönes Leben, das perfekte Leben in christlicher Gemeinschaft an die Wand malen und natürlich rede ich auch von Idealen, auch heute Morgen hier. Und damit Bilder und Ansprüche in den Köpfen entstehen, die ein Traumbild sind und ein Trugbild sind. Aber deshalb brauchen wir auch mehr als nur den Gottesdienst. Deswegen brauchen wir eine ganzheitliche Gemeinschaft. Denn mit dem Liebenswertsein und Angewiesensein, dass ich mir die Liebe nicht verdienen muss, dass ich den anderen annehmen darf und als Angenommener mich erleben darf, das passiert nicht allein im Gottesdienst. Das passiert darin, dass wir Gemeinschaft leben. Und dass wir mehr teilen miteinander als einfach nur die Anbetung. Ich kann das nicht nur sonntags hören, dass das so ist. Ich muss das miteinander erleben. Und deswegen lade ich dich ein, Gemeinschaft in dieser Gemeinde zu erleben. Ich lade dich dazu ein, dich darauf einzulassen, dich zu öffnen. Und ich lade dich dazu ein, das zu tun, was Paulus gesagt hat, dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt. Alles, was Gott sich gedacht hat und hineingelegt hat, wenn ein einziges Gebot befolgt wird, nämlich liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Dass das Thema mit der Liebe, sich selbst lieben und den anderen lieben, nicht einfach ist, das ist tatsächlich Teil einer anderen Predigt. Leben in Freiheit, in der Fülle leben, der letzte und dritte Gedanke. Hab keine Angst vor dem, was dein Leben bewirken kann, wenn du frei bist. Hab keine Angst vor dem, was dein Leben bewirken kann, wenn du frei bist. Aber hab eher Angst vor dem, was dein Leben bewirken kann, wenn du diese Freiheit nicht lebst. Paulus beschreibt das sehr eindrücklich. Und die Liste an schlimmen Dingen, die in uns stecken, die wir alle bewirken können, auch wenn wir es uns nicht zutrauen, ist lang. Unzucht, Unsittlichkeit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Besäufnis, Fressgelage und Ähnliches. Vers 19. Ich würde sagen, bei der Hälfte von dem kann ich persönlich Check machen. Mindestens. Und wenn wir uns besser kennen würden, dann könnte ich auch über andere Dinge erzählen. Das steckt in uns. Das steckt in mir. Das steckt in dem alten Ich. Und das kann alles daraus erwachsen. Salzwasser trinken. Paulus schreibt, was die negativen Kräfte tatsächlich bewirken können und wie schockierend das sein kann, wenn ich die Freiheit von Gott nicht habe, dann werde ich das definitiv hervorbringen. Paulus sagt das ja nicht als, wenn ihr denn das tätet, dann wäret ihr so. Sondern er sagt tatsächlich, dass das die Frucht ist, die das Fleisch hervorbringt. Das ist unausweichlich. Aber wir können, und hier kommt das von wieder, wir können davon befreit werden, dass das das Einzige ist. Und dass das das Übergewicht hat. Und wir können davon befreit werden, dass das die Leitkraft und die Leit, die Antrieb in unserem Leben ist. Denn im Gegensatz dazu beschreibt er, was derselbe Mensch mit dem neuen Ich bewirken kann. Und wofür er befreit werden kann. Der Geist bringt als Ertrag Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Und in Vers 24 sagt er, nur wer zu Christus gehört, hat seine irdische Gesinnung ans Kreuz genagelt mit allen Leidenschaften und Begierden. Der ist aus dem Boxring ausgestiegen. Und wenn das stimmt, dass wir nur durch Christus wirklich frei sind und in Freiheit leben können, dann ist hier in der Gemeinde einer der wichtigsten Orte, wo wir all das Potenzial lernen können. Wo wir all das entdecken können, was Gott noch in uns hineingelegt hat. Wo wir entdecken können, was in der Pflegefamilie alles möglich ist. Wo wir Dinge lernen und verstehen und erfahren dürfen, von denen wir nie geglaubt hätten, dass es sie gibt. Es ist unsere Natur als soziale Wesen, dass wir nur durch das Miteinander das hervorbringen können, was uns als Einzelne nicht möglich ist. Was meine ich damit? Unsere Tochter Lene hat ein wunderschönes Lachen. Das steckt uns manchmal als Familie komplett an. Und manchmal packt es sogar meine Frau. Und dann kann die einen Lachanfall hinlegen, das haltet ihr nicht für möglich. Wenn meine Frau diesen ungehemmten Lachanfall bekommt, das ist sowas Schönes zu sehen. Aber das weckt Lene in ihr. Hast du schon einmal versucht, mehrstimmig alleine zu singen? Ich bin so dankbar und ich war heute Morgen wirklich, ich habe so gern gesungen heute Morgen. Dadurch, dass ihr uns angeleitet habt, uns angetrieben habt, aber eben auch von eurer Freude etwas rübergekommen ist. Die Freude, Musik zu machen, die geht manchen von uns ab oder die fehlt manchem, aber das kann ansteckend sein. Und gemeinsam singen können wir hier, du kannst es auch im Stadion. Das macht auch Spaß. Es ist auch schön. Aber singen hier ist nochmal anders. Nicht nur, was die Texte anbelangt. Sondern tatsächlich, hier kannst du etwas von dir, in dir, aus der Beziehung zu Gott zur Entfaltung bringen, was sonst nirgendwo geht. Ob im Gottesdienst, in den gemeinsamen Bibelgesprächskreisen, die es gibt, ob in Zweierschaften, wo man sich zu zweit trifft und zusammen in der Bibel liest, ob beim Frauengebetsfrühstück, beim Feuerabend für Männer. Es gibt viel und ich glaube, wir bräuchten fast noch mehr, damit das ganze Potenzial, wovon hier die Rede ist, das göttliche Potenzial, das Gott in seine Gemeinde hineinlegt, zur Entfaltung kommen kann. Und das strahlt aus. Wir brauchen einander, wir wecken und entfalten im Miteinander ein wahrhaft göttliches Potenzial der Freiheit. Und wenn wir miteinander die Kultur der Liebe und der Zuwendung leben, dann ist das wahrlich ein Zeichen des Reiches Gottes auf Erden. Und das strahlt aus. Das wird nicht nur in der Gemeinde bleiben. Das hat Anziehungskraft. Das führt dazu, dass andere Pflegekinder in unsere Gemeinschaft kommen. wir es gemeinsam lernen und wenn wir fallen, damit offen umgehen und gemeinsam wieder aufstehen und uns dabei helfen. Bitte nicht falsch verstehen, hier ist nicht die einzige Gemeinde, wo das möglich ist. In Winnenden gibt es dafür viele Orte, aber dieser Ort kann ein Ort dafür sein. Denn, und so möchte ich die Predigt schließen, hier können wir gemeinsam in Ehrlichkeit leben, hier können wir in unserer Angewiesenheit miteinander leben und wir können wie die junge Frau davon sprechen, dass wir zweifeln und dass wir vielleicht dieses Geschenk der Freiheit bisher nur erahnt haben, dass wir glauben, dass das Seil im Boot liegt, aber wir haben noch nicht zugepackt. Hier können wir ein neues Verständnis von Liebe lernen. Wo? Wenn nicht in der Gemeinschaft von Pflegekindern. Und hier können wir neue Potenziale zur Entfaltung bringen. Hier bist du liebenswert, aber hier ist auch die Fülle. Angewiesen, liebenswert in Fülle. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Kinder Gottes, herzlich willkommen in der Freiheit. Amen.